Guten Morgen. Ich darf euch herzlich grüßen aus einer Gemeinde, in der ich vor 14 Tagen war, die Gemeinde in Bremerhaven. Ich war ein Wochenende dort, habe einen Vortrag bei einem Männerabend gehalten und anschließend haben wir dieses EM-Eröffnungsspiel mit 40 Männern geguckt. Das war eine spannende Sache und eine Themenwoche vorbereitet, die ich im Oktober in dieser Gemeinde haben darf. Sie haben mir extra aufgetragen, euch herzlich zu grüßen, auch Pastor Janusz Blonski. Er hat einen polnischen und einen deutschen Pass, das heißt, er freut sich öfters im Moment bei dieser EM, je nachdem, wie es weitergeht. Auch er lässt herzlich grüßen und seine Frau. Ich möchte uns einen Bibeltext lesen aus dem 1. Korintherbrief, aus dem Kapitel 1. Und sollte jemand seine Bibel dabei haben, dann ist er herzlich eingeladen, reinzuschauen. Ich lese 1. Korinther 1 ab dem Vers 18. Gerade schauen. Mit der Botschaft vom Kreuz, so schreibt Paulus hier, ist es nämlich so. In den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, die Klugen werden an ihrer Klugheit scheitern. Werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen. Die Weisheit derer, die als weise gelten, werde ich zunichte machen. Wie steht es denn mit ihnen, den Klugen, den Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt? Hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkünden zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Weisheit. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Soweit die Worte, die Paulus hier im 1. Korintherbrief schreibt. Er spricht hier auch davon, was ist das denn jetzt? Da ist irgendwas dazwischen gerutscht, entschuldigt bitte. Er spricht hier auch davon, dass uns Gottes Schöpfung ins Nachdenken bringen sollte. Das ist so mitten reingepackt in diesen Text, denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkünden zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Klar, in den Gebeten eben drang es auch schon durch, in dieser Welt ist nicht alles in Ordnung. Ganz im Gegenteil. Vieles gerät aus den Fugen. Klimaerwärmung, selbstgemachte Naturkatastrophen, Abschottung vor anderen Menschen, vor Hilfsbedürftigen. Selbst wenn man selber oder die Vorfahren einmal in ähnlicher Situation waren, Rückzug auf die eigene Insel in der Meinung, wir kriegen das auch alleine hin, wachsender Nationalismus, der Völker trennt, statt sie zusammenzuführen, all das zeigt, dass in unserer Welt wirklich im Moment eine ganze Menge schiefläuft. Aber dass wir merken, da stimmt was nicht, das liegt ja auch daran, dass hinter dieser Welt auch eine ordnende Kraft erkennbar ist. Die Welt ist auch schön. Je mehr Sommer kommt, ich hoffe, dieses Jahr kommt wirklich noch mal ein bisschen Sommer, desto mehr genießen wir herrliche Landschaften. Wie Familie Löbner, die uns aus dem Altmühltal grüßen ließ, das hoffentlich im Moment kann. Wir genießen den Sternenhimmel und hoffentlich manchmal das Leben. Alte Geschichten der Bibel erzählen, dass die Menschheit einen gemeinsamen Ursprung hat. Dass wir alle von einem Blut sind, dass die Idee, dass manche besser sind als andere und dass manche anderen gegenüber übergeordnet sind, nicht die Idee des Schöpfers war. Diese alten Geschichten sprechen auch davon, dass der Schöpfer Menschen als Verwalter seiner Schöpfung eingesetzt hat. obwohl er genau weiß, dass der Mensch ein Egoismusproblem hat. Dass er trotzdem diese Verantwortung bekam, zeigt, wie wertvoll uns der Schöpfer einschätzt. Aber unser Denken, unsere Logik klammert das oft nicht mit ein. Die Logik der Menschen heißt, stark ist der, dem alles gelingt. Da ist schon Video, das werden wir gleich sehen, das haben wir gestern aufgenommen. Mit der Botschaft vom Kreuz, so schrieb Paulus, ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Ich war zwar die letzten beiden Sonntage nicht hier unterwegs, aber in der Woche da und da passiert auch so einiges. Zum Beispiel hatten wir gestern unseren Gemeindeunterricht mit Kindern aus den Gemeinden Andernach, Linz und von uns her. Und die habe ich dann so am Schluss, als wir ein neues Gruppenfoto aufgenommen haben, wir hatten noch ein altes in WhatsApp stehen, in dem nur die Hälfte der Kinder sichtbar waren, weil inzwischen einige dazugestoßen sind, da habe ich sie einfach mal gefragt, was fällt dir eigentlich zum Stichwort Kraft ein? Zwei Kinder haben sich nicht getraut, da in mein Smartphone hineinzugucken. Dafür haben sie ihre Mutter dann nach vorne geschoben, die hat was gesagt. Und Nathalie hat auch mitgemacht, sie arbeitet ja kräftig mit in dem Gemeindeunterricht und unterstützt mich, beziehungsweise wir unterstützen uns gegenseitig. Die anderen sind dann wirklich Teilnehmer. Ich habe denen gesagt, sag mal nur einen Satz oder nur ein Wort. Sie haben sich dann alle dafür entschieden, nur ein Wort zu sagen. Ich hoffe, das kommt jetzt alles durch. Ich nehme mal an, dass du wahrscheinlich drücken musst, ne? Machst du das bitte? Tja. Und jetzt? Oh. Ja.
Sie sehen aber alle sehr freundlich aus.
Ja, doch. Aber du hast doch den Ton angeschlossen. Ah. Kommt kein Ton. Ja, na gut. Dann muss ich wahrscheinlich, ich habe mir dummerweise nicht aufgeschrieben, was Sie gesagt haben. Also er hat zum Beispiel gesagt, PS im Auto, da denkt er bei Kraft dran. Andere sprachen sowas ähnlich, Joghurt oder sowas, ich weiß es nicht mehr genau. Müsli, Fitness, alles Mögliche, was Ihnen da so eingefallen war. Das waren genauso die Dinge, Roham der Erste sagte Superman, der fiel ihm da ein, also solche Sachen kamen dann. Und ich glaube, das ist genau das, was auch gekommen wäre, wenn ich beim Reinkommen in den Gottesdienst euch befragt hätte, was fällt euch beim Stichwort Kraft ein? Denn Kraft, da denken wir an etwas, was man durch Training bekommt. Kraft hat etwas mit Fitsein zu tun. Kräftig ist, wer gesund und frisch ist. Paulus spricht hier vom Kreuz. Das Kreuz, da hat einer verloren. Da wird einer bestraft, sein Leben ist zu Ende. Wer am Kreuz hängt, der hat überhaupt nicht mehr das, was wir uns unter Kraft vorstellen. Paulus beschreibt die Vorstellungen, die Menschen in die Irre führen können. Nicht umsonst, so sagt er, heißt es in der Schrift, die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen. Die Weisheit derer, die als weise gelten, werde ich zunichte machen. Wie steht es denn mit ihnen, den Klugen, den Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt? Hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt, denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt? Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkünden zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung, für die anderen Völker völliger Unsinn. Da nennt er zwei unterschiedliche Sichtweisen. Diejenigen, die auf Argumente und kluge Gedanken setzen und diejenigen, die auf der Suche nach dem Übernatürlichen sind. Und er stellt fest, eine überbewertete Klugheit ist eigentlich Dummheit. Er war bestimmt nicht gegen Klugheit. Paulus war sicherlich der Apostel mit der größten Bildung. Der, von dem zum Beispiel im 2. Petrusbrief geschrieben wird, begreift doch, Die Geduld, die unser Herr mit uns hat, bedeutet unsere Rettung. So hat es ja auch unser lieber Bruder Paulus mit der ihm geschenkten Weisheit geschrieben. Und dasselbe sagt er in allen Briefen, wenn er über diese Dinge spricht. Einiges in seinen Briefen ist allerdings schwer zu verstehen, was dazu führt, dass die Unbelehrbaren und Ungefestigten es verdrehen. In anderen Worten, Paulus gehörte offensichtlich zu den Intellektuellen seiner Zeit. Wie viele war er zwar sehr gebildet, aber nicht so weise, dass er sich immer verständlich ausdrücken konnte. So war dieser Mann. Keiner, von dem man sagen kann, der hat was gegen die Intelligenz. Gott begegnen wir nicht wegen unserer Klugheit. Das ist das, worauf es ihm ankommt, so klug wir auch sein mögen. Gott begegnen wir nicht, weil wir so toll sind. Im Gegenteil, er muss oft große Geduld mit uns haben. Genau das macht ihn aus. Er kümmert sich um alle Menschen, egal wie viel Klugheit oder Bildung sie mitbekommen haben. Er kümmert sich auch um die, die Schwierigkeiten machen, um die, die aus dem Rahmen fallen. Er geht auch in den Dreck hinein, bis ans Kreuz. Das passte damals schon vielen Menschen nicht. Die vermeintlich Klugen meinten, ein Gott, der sich mitten hinein in den Unrat dieser Welt begibt, der kann doch eigentlich nicht Gott sein. Wir brauchen doch keinen Gott, der sich für uns opfert. Wir brauchen einen, der es uns schön macht, der alles, was stört, entfernt, der mir schöne Gottesdienste schenkt, in denen Gott so ist, wie ich ihn mir wünsche, der das Unbequeme aus dem Weg räumt, der mich vor Problemen bewahrt, der dafür sorgt, dass ich gesund bin und es mir gut geht, der so ist, dass meine intellektuellen Freunde nicht über mich lächeln müssen, wenn ich von ihm spreche, der keinen Anstoß erregt und meinen Intellekt befriedigt. Aber so will Gott gar nicht immer sein. Gott handelt nicht immer nach unseren logischen Schlüssen. Da wird zum Beispiel erzählt, wie Jesus, als er mit seinen Jüngern unterwegs war, bei einem Simon Petrus, von dem man noch einiges in der Bibel zu lesen bekommt, ins Boot stieg und ihn bat, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. Von dort aus hat Jesus dann zu den Menschen gesprochen, das war vom Klang her ziemlich gut, und als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werft dort eure Netze zum Fang aus. Simon war erfahren im Fischen und antwortete, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen, aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Das taten sie dann auch, und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, sie sollten kommen und mit anpacken. Schließlich waren die Boote so voll, dass sie zu sinken drohten. Petrus hat Verstand und Erfahrung. So ist das. Nachts fängt man Fische am besten. Zumindest, wenn man so richtig fischt. Nicht am Tag. Aber wenn Jesus das unbedingt will, na gut, dann machen wir das mal. Wird sowieso schief gehen. Und dann kommt alles anders. Da hat seine Logik nicht mehr funktioniert. Und trotzdem arbeitet er weiter so. Jetzt weiß er, aha, bei diesem Jesus, da passieren übernatürliche Sachen. Da wirkt Gott. Und seine logische Schlussfolgerung ist dann, da passe ich Sünder ja gar nicht hin. Genau dieses Denken meint Paulus. Gott umgibt sich doch nicht mit Leuten, die Sünder sind. Er lässt sich doch nicht mit Abschaum ein. Auch da können Menschen an ihrer vermeintlichen Klugheit scheitern. Paulus sagt, das Entscheidende ist weder das, was du an religiösen Erfahrungen aufzubieten hast, noch deine Klugheit. Das Entscheidende ist das Wort vom Kreuz. Das macht alles anders. Dann sagt er, es gibt Leute, die wollen Wunder sehen. Auch dagegen war er bestimmt nicht. Er hat selber Wunder erlebt. Er glaubte an die Wunder, die Jesus getan hat. Aber er weiß, ich kann Gott nicht entdecken, wenn ich nur auf das Spektakuläre scharf bin. Wenn mein Glaube davon abhängig ist, dass ich ständig was Tolles erlebe. wenn Gott für das Besondere zuständig ist. Aber in meinem Alltag, in meine Disziplin bei der Arbeit, in meine Begegnung mit meinen Kolleginnen und Kollegen, beim Abfertigen meiner Steuererklärung, da brauche ich ihn nicht. Das ist ja nichts Spektakuläres. Zeichen und Wunder, natürlich brauchen wir das. Aber wir dürfen nicht übersehen, dass auch dann, wenn Jesus Wunder tat, nicht alle sofort anfingen zu glauben. Glaube ist eben mehr als Ergriffenheit und Begeisterung. Beide, hier werden die, die nach Argumenten suchen und die, die nach religiösen, spektakulären Dingen suchen, als Griechen und Juden benannt, war vielleicht so ein bisschen ein Charakteristika der verschiedenen Gruppen, beide scheinen schief zu legen. Sie wollten Gott ihren Vorstellungen anpassen. Alles soll passen. Aber so ist diese Welt nicht. Und so ist Gott nicht. Er macht es sich nicht bequem. Er macht sich Menschen nicht passend. Wir glauben an eine Logik des Lebens, das keines ist, weil es in den Tod führt. Das, was wir oft für Kraft erklären, wobei das natürlich, was wir hier eben nicht gehört haben, alles richtig war von der Sache her, das ist nicht die größte und wesentlichste. Wir hätten gerne Leben, das wir erklären können, das wir durchschauen. Einen Gott, den wir einplanen können, der in unser Hirn hineinpasst, bei dem alles stimmt und wo ich bei allem argumentieren kann, ja, so muss es sein. Aber dafür ist Gott ein paar Nummern zu groß. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkündigen zu lassen, um die zu retten, die daran glauben, schreibt Paulus. Wenn er das Wort vom Kreuz anspricht, dann kehrt er Werte um. Nicht stark, sondern schwach. Nicht weise, sondern töricht. So hatte er das ja auch erlebt. Da war Jesus gekreuzigt worden. Ein Verbrecher. Er hatte verloren. Aber manche blieben weiter seine Anhänger. Die mussten ausgerottet werden. Und das war der Job des Paulus. Das war das, was er gemacht hat. Die Anhänger dieses Jesus zu verfolgen und zu ermorden. Und dann begegnete ihm auf einmal Jesus. Er begriff, der lebt wirklich. Er verstand nicht, die von mir selber ausgeübte Macht im Namen des Volkes ist wirkliche Kraft, sondern der Kreuzesweg führt zum Leben. Wir glauben an eine Logik des Lebens, die keines ist, weil es in den Tod führt, weil wir den ausklammern, um den es eigentlich geht, den ausklammern, der unser Schöpfer ist und der uns wirklich liebt. Kluge Gedanken und Antworten, religiöse Erfahrungen, all das lässt uns nicht erfüllt dastehen. Am Kreuz entgegnet uns Gott seine Logik des Todes, der keiner ist, weil er ins Leben hineinführt. Das Kreuz, das Zeichen des Versagens, der Hinrichtung, des Todes, wird zum Inbegriff der Kraft Gottes. Genauso schreibt Paulus das hier. Nichts, was in unserem Besitz sein kann, ist das. Nichts, was wir inszenieren können. Eine unglaubliche Kraft inmitten der absoluten Schwachheit. Im Kreuz erscheint Gottes Macht mitten in der Ohnmacht. Als in der Schwachheit verborgene Kraft kann man sie nicht mehr mit menschlicher Kraftanstrengung verwechseln. Das Kreuz ist Gottes Ja zu jedem Menschen, auch zu dir, auch zu ihnen. Hier markiert er seinen Willen, Menschen zu erlösen, anzunehmen, ihnen Leben zu schenken, das ewig bleibt, nicht nur ein Leben, das irgendwann mal zu Ende sein wird. Hier zeigt er nicht seine Macht, hier zeigt er seine Liebe. Eine Menschheit, die sich von ihm abgewandt hat, die nicht die Beziehung zu ihm sucht und damit zu seinen Geschöpfen, solch eine Menschheit ist es ihm wert, an das Kreuz zu gehen, in Jesus Christus. Ist es bei euch nicht genauso, fragt Paulus, dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, so schreibt er etwas weiter hinter dem schon gelesenen Text, verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott. Er hat in Christus seine Weisheit sichtbar werden lassen. Eine Weisheit, die uns zugute kommt. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Christus gehören wir zu Gottes heiligem Volk. Und durch Christus seid ihr erlöst. Der Gekreuzigte ist auferstanden. Der auferstandene Gekreuzigte kommt und reicht uns die Hand. Nicht unser Intellekt, nicht unsere Frömmigkeit machen es aus. Jesus will uns führen, heraus aus unserem Lager, heraus aus unserem falschen Denken, heraus aus unserem Standpunkt, hinein in die Freiheit, wo ich den anderen begegne, die vielleicht genauso tastend und suchend unterwegs sind wie ich. Und ich merke, gemeinsam können wir diesen Weg des Lebens gehen, weil wir alle ganz ausgerichtet sind auf den, der uns als einziger wirklich Halt ist, Christus, der Auferstandene, der den Kreuzesweg zum Weg zum Leben werden ließ. Die Sätze, die wir hier oben sehen, zwei davon fasse ich noch einmal zusammen. Wir glauben an eine Logik des Lebens, das keines ist, weil es in den Tod führt. Am Kreuz entgegnet uns Gott seine Logik des Todes, der keiner ist, weil er ins Leben führt. Übrigens habe ich diesen Satz geklaut von einem Kollegen, Pastor in der Gemeinde Frankfurt-Tiergarten, Sebastian Gräbe, der das diese Woche gepostet hat, und ich stellte fest, er hat heute denselben Predigttext wie ich. Ich habe aber nicht seine Predigt gelesen, keine Ahnung, aber den Satz fand ich einfach gut und ich glaube, er fasst gut das zusammen, was Paulus hier schreibt. Christus führt uns zum Leben, weil er für uns ans Kreuz gegangen ist. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns deine Liebe zeigst, dass du uns deutlich machst, sie gilt jedem einzelnen Menschen. Du bist gekommen, um Menschen zu erlösen. Du willst uns mit deiner Liebe beschenken. Du willst uns, egal wer wir sind, egal wo wir herkommen, egal was unsere Hintergründe sind, du willst uns begegnen, du willst uns frei machen, du willst uns den Weg zum Leben führen. Amen.